Vielen Dank für diese einführenden Worte. Dass es die Linux-Tage gibt, verdanken wir nicht nur der Technischen Universität, deren Räume wir benutzen, sondern auch vielen anderen Unterstützern. Wer ein Programmheft vor sich liegen hat, kann die erste Umschlagseite aufschlagen. Der sieht dort eine ganze Reihe von Logos. Und eines der Logos gehört zu der Firma Heinlein, weswegen ich da gleich nochmal ganz deutlich Danke sagen möchte, genauso wie vielen anderen, die uns hier auf dieser Seite genannt unterstützen. Das waren die öffentlichen Informationen über das Geheimnisvolle und Verborgene, wird Per sicherlich selbst erzählen, als langjähriger Gast. Bitte schön.
Ja, hallo, ich grüße Sie und euch und ich muss gestehen, ich fühle mich tatsächlich sehr geehrt und bin zum ersten Mal im Leben so ein bisschen aufgeregt vor so einem Vortrag, hier so eine Art sozusagen die Keynote zu bekommen. Ich habe versucht, mich dagegen zu wehren und habe ihm gesagt, komm, mach das mal mit anderen. Er hat mir dann gesagt, nee, du hast noch einen zweiten Vortrag, dir kann ich 10 Minuten klauen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, du musst das machen. Und unter der Prämisse habe ich das dann akzeptiert. Ja, schönen Dank. Wir haben gerade eine Woche Cebit hinter uns und sind gestern direkt aus Hannover hierher gekommen. Und ich muss einfach sagen, es ist so schön, hier zu sein, nach einer Woche Messehallen-Idiotie. Und ich kann sagen, in diesem Raum sitzen 6 oder 7 Mal mehr Leute, als der dickste, besuchteste Forumsvortrag auf der gesamten Cebit jemals hatte. Und das finde ich saugeil. Und ich hoffe, ich weiß nicht, ob der Prorektor noch... Ja, naja, also... Ich sage jetzt nichts, ich kann Fotos zeigen, da kann man kegeln auf den Gegen. Und ich hoffe, auch Sie nehmen diese Botschaft mit. Wir kommen auf fast jedem Event in Deutschland irgendwie rum. Und das sage ich nicht zum Schmeicheln, sondern er weiß das auch, das sage ich ihm seit Jahren jedes Mal. Das ist definitiv für mich die wichtigste Cebit-Veranstaltung. Die ist die wichtigste. Sie hören trotzdem zu, die wichtigste Linux-Veranstaltung, die es in Deutschland gibt, weil es einfach schön ist, hier zu sein. So, jetzt habe ich mir selber noch 2 Minuten geklaut. Wir haben eine kleine Tour de Force vor uns. 20 Dinge über Verschlüsselung, die Sie schon immer mal wissen wollten. Eigentlich heißt das Ding 24 Dinge, die Sie schon mal wissen wollten, aber ich musste um die 10 Minuten rauskürzen. Hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Wir sind ein Linux-Consulting-Unternehmen, die meisten kennen uns irgendwie, bla bla bla. Wer will, kann uns nachher irgendwie draußen mal ansprechen. Und machen das schon seit geraumer Zeit. Kümmern wir uns erstmal um die Sache. Also, die Idee zu diesem Vortrag ist mal geschehen, klar, weil Verschlüsselung irgendwie Thema ist in den letzten Jahren und es gibt auch wahnsinnig viele Sachen, die auch ich nicht wusste. Ich habe auch einige Sachen, die hier drin sind, wirklich nur recherchiert. Ich bin selber ja kein Informatiker oder Mathematiker, wie Sie das wissen, also verwickeln Sie mich nicht in mathematische Fachdiskussionen, dazu kommen wir nachher noch. Ich habe mal eine ganze Zeit lang alle möglichen Leute gefragt, was wolltest du schon immer mal über Verschlüsselung wissen und habe einfach mal Fragen eingesammelt. Da sind recht schnell, ich weiß nicht, 60, 70, 80 Fragen zusammengekommen. Daraus habe ich dann einfach mal ein Best-of zusammengestellt, dann haben wir uns hingesetzt und haben versucht, Ihnen das zusammenzustellen. Das sind ganz wirre Fragen, technische Fragen, amüsante Fragen, Hintergrundfragen, lustige Fragen, Blödsinnsfragen. Schauen wir uns das einfach mal an. Beginnen wir einfach mal mit der Verschlüsselung. Was ist eigentlich die älteste, bekannteste Verschlüsselung? Wie gesagt, alles mal an uns gerichtet worden oder in dem Zusammenhang. Im Prinzip, man beginnt ja gerne immer beim Historischen, ne? Wie hat das alles mal angefangen früher? Im Prinzip sind wir da also etliche tausend Jahre vor Christus. Natürlich spielen da soweit auch die Ägypter wie üblich eine Rolle. Das ist jetzt wenig überraschend im ganzen Zusammenhang. Wir haben damals auch schon Tonscheiben gefunden, wo einfach Buchstaben vertauscht waren nach bestimmten... Oh, jetzt geht das wieder los. Ja, Gott. Ja, ach so, das wurde bereits im letzten Vortrag schon mal gesagt. Ich habe vergessen zu reagieren. Ja, es gibt im Judentum verschiedene alte Verschlüsselungsverfahren und so weiter und so fort. Und man sagt nach, dass auch Cäsar so eine Art Rot 13 benutzte. Sie kennen das vielleicht, alles rutscht um 13 Positionen nach rechts. Das war damals wahrscheinlich nicht die Zahl 13, aber so eine Art Verschlüsselung, dass man es nicht lesen konnte, sagte man auch ihm damals schon nach. Okay, soweit die Historie, muss ja auch mal sein. Klären wir einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Wie funktioniert eigentlich symmetrische Verschlüsselung? Man benutzt ja immer die Begriffe symmetrische, asymmetrische Verschlüsselung. Schauen wir uns mal das Ganze an. Die meisten werden das hier im Raum sicherlich noch kennen. Ich habe irgendwie einen Schlüssel, den beide Seiten gleichermaßen benutzen. Also ich und auch der Empfänger, wir haben beide das gleiche Geheimnis. Das kann eine Passphrase sein, das kann irgendwelche Zeichenfolge sein. Irgendwie sowas, was wir uns einmal sicher ausgetauscht haben. Entscheidend ist eben, mit dem Schlüssel, mit dem ich verschlüsselt habe, werde ich auch wieder entschlüsseln können. Das Problem dabei ist halt, ich muss diesen Schlüssel irgendwie sicher zur Gegenseite bringen. Wir hatten das Thema gerade eben vor uns schon in dem PON-Vortrag teilweise gesehen. Das heißt, ich brauche eigentlich irgendwie einen zweiten Kanal. Wenn ich mailen will, brauche ich das Telefon. Wenn ich Briefe schreiben will, muss ich eine E-Mail schicken oder einen Fax. Irgendwie sowas, dass ich was habe oder zum Beispiel auch zu Kriegszeiten, damit ich später mal über Brieftauben verschlüsselt kommunizieren kann. Ja, das hat es gegeben. Brauchte ich einen reitenden Boten, der das Geheimnis überbringt. Das muss natürlich ein sicherer zweiter Kanal sein. Wenn das Geheimnis abgefangen wird und der Bote gemeuchelt, ausgetauscht oder bestochen worden ist, dann kann ich mich natürlich nicht mehr darauf verlassen, weil jeder, der in der Mitte sitzt, kann das eben mitlesen und dekodieren, was er dort abhört. Und genau das ist ja in den Weltkriegen auch durchaus genauso passiert. Das heißt, das ist sehr schnell, das ist sehr schön, aber das hat irgendwie seine Grenzen und ist vor allem nicht dazu geeignet, wenn wir im Internet anonym oder vielmehr 1:1 mit ständig wechselnden Partnern irgendwie kommunizieren wollen. Das kann ich machen zwischen mir und einer bekannten Gegenstelle, wie bei Pond. Aber wenn ich quasi jeden Tag aufs Neue mit verschiedenen Leuten kommunizieren will, die ich nicht kenne oder die meinen Webshop besuchen und HTTPS sprechen wollen, dann klappt das halt nicht. Also gibt es asymmetrische Verschlüsselung. Und die besteht, das wissen die meisten ja bekanntermaßen, aus zwei Teilen eines Keys. Ich habe einen Private Key, mit dem kann ich also Daten entschlüsseln, die irgendwann mal an mich kodiert worden sind. Das Private Key ist das, was der Name sagt, den sollte ich nicht aus der Hand geben, den sollte ich gut beherbergen auf Devices, die vielleicht nicht kompromittiert oder so leicht kompromittierbar sind, hallo Mobiltelefone, und den schütze ich idealerweise eben vielleicht noch zusätzlich mit einem Passwort, sodass ich den Key erstmal anlocken muss, damit, wenn jemand meine Daten klaut, dieser Schlüssel trotzdem im ersten Schritt noch wertlos ist. Mit dem kann man übrigens auch diese digitale Unterschrift machen. Ich kann E-Mails signieren, um meine Urheberschaft und auch die Unveränderlichkeit dieser E-Mail auch sicherzustellen. Das sind genau genommen zwei völlig verschiedene Sachen. A, ich kann sagen, ich habe die Mail geschrieben und das war der Inhalt. B, ich habe sie für den Empfänger verschlüsselt. Das Verschlüsseln hingegen, das machen wir bekanntermaßen mit dem Public Key, und da ist dann der Name wieder Programm, der ist public, den kann ich auf die Webseite packen, ins Impressum packen, den kann ich auf die Litfaßsäule kleben, den kann ich im Programmheft abdrucken, im Handbuch eines Softwareherstellers und so weiter und so fort. Der ist total belanglos, den kann und soll jeder haben, weil jeder, der mir etwas schickt, braucht meinen Public Key, um mir etwas zu verschlüsseln, zuzuschließen, wenn ich mit meinem Private Key das Ganze entschlüsseln und dann wieder aufmachen und lesen kann. Und mit dem Public Key kann jemand meine Unterschrift prüfen. Das ist das, was wir beim HTTPS-Bereich häufig auch Zertifikat nennen. Das ist dem eine Signatur untergibt einer CA, gucken wir uns auch noch an. Und dann besitze ich den Public Key einer solchen CA und kann prüfen, was hat die damals unterschrieben und für was hat die sich jetzt hier verbürgt. Das heißt, wenn wir das kurz zu Ende denken, und das ist manchmal so ein Denkverständnis, auf das ich immer wieder stoße, Frank nickt schon, wenn zwei Leute sicher miteinander kommunizieren wollen, brauche ich insgesamt vier Schlüsselpaare, also vier Schlüsselteile, zwei Schlüsselpaare, denn ich habe einen Public Key, mit dem die Gegenseite mir was schickt, und ich brauche den Public Key der Gegenseite, damit ich dem Frank was schicken kann. Das heißt, man muss immer diese Schlüssel austauschen, und damit erübrigt sich auch immer diese Frage, was ist, wenn mir jemand was, wenn ich jemandem was Verschlüsseltes schicke und der hat gar keinen Public Key? Das kann gar nicht sein. Ich kann ihm ja gar nichts verschlüsseln, wenn er keinen Public Key hat, den er an mich jemals gesendet hat. Also dieses Versehen kann gar nicht vorkommen, sondern man muss sich eben mal vorher kurz schließen, Schlüssel austauschen. Und dann stellt sich noch die Frage, bin ich sicher, dass der Schlüssel der richtige ist? Gucken wir uns auch noch an. Aber prinzipiell ist das der Weg. Und dann habe ich vier Schlüsselteile, die beteiligt sind. Keine Regel ohne Ausnahme, das SSL-TLS, also HTTPS oder SMTPS, ne, das, wenn wir verschlüsselte Verbindungskommunikation machen, gibt es ja hier auch verschiedene Vorträge dazu, das braucht tatsächlich nur ein Schlüsselpaar. Ist uns vielleicht momentan gerade noch unverständlich, schauen wir uns gleich nochmal an, aber an der Stelle gibt es tatsächlich keine zwei Paare. Es gibt in dem ganzen Zusammenhang immer ein ganz bekanntes uraltes Bild, wo das eben nochmal symbolisiert wird. Ja, das also im Prinzip... Ach, das sieht man kaum, dass im Prinzip jetzt die Alice eben einen Public Key hat, den sie an Bob rausgibt. Bob kann mit dem Public Key von Alice was verschlüsseln, aber nur Alice kann sich das Ganze eben wieder anschauen. Und das Schöne an der asymmetrischen Verschlüsselung ist eben, wenn jetzt ein Man in the Middle diesen Schlüsselaustausch abhört und mitbekommt, dann nützt ihm das nichts. Er hat den Public Key, den hätte er auch sonst haben können. Das ist nicht die Frage. Er sieht, dass anschließend verschlüsselt kommuniziert wird, aber sitzt da, weint bitterlich und kann nichts machen, denn ohne Private Key läuft nun mal einfach nichts. Das heißt, das ist der Clou. Anders als bei der symmetrischen Verschlüsselung brauche ich keinen zweiten gesicherten Kommunikationskanal. Ich habe, wie gesagt, noch die Frage, ist der Schlüssel, den ich kriege, den der Absender mal abgeschickt hat oder ist der getauscht worden? Das kann man klären, aber grundsätzlich kann ich damit sehr flexibel mit unbekannten Leuten kommunizieren. Wir waren dabei, Fragen zu stellen zu SSL-TLS, und dieses Bild kennen fast alle, und da ist mehrfach an mich die Frage eigentlich herangetragen worden in diesem Zusammenhang, who the fuck is Alice? Ich habe auch versucht, diese Frage zu klären. Und Auch da habe ich dann einfach Leute gefragt, ihr seid doch in der Szene drin, wer ist Alice, wer ist Bob? Und habe einfach mal so ein Best-of zusammengestellt an Antworten, die da so statistisch zurückkamen. Sie können jetzt mal überlegen, wer Ihnen da so einfällt. Ganz naheliegend ist natürlich Alice. Die ist immer thematisch irgendwie passend, auch wenn sie sich ja leider mal rausgeschossen hat, das italienische Model Vanessa, die für Alice mal aufgetreten ist. Jetzt stellt sich natürlich die ganz interessante Frage an die Herren im Raum, wer ist jetzt Bob? Wenn Sie es nicht sind, wer ist es dann? Ich bin da auf Bob dabei. Und ich muss gestehen, Alice und Bob der Baumeister, ich finde, das ein Dreamteam. Also das kann ich mir echt gut vorstellen. Ja, die zweithäufigste Antwort, da muss ich gestehen, das konnte ich mir nicht mehr vorstellen. Ich habe jetzt kein Bild dabei, einmal keine Medienpräsenz, bitte. Alice Schwarzer, zusammen mit Bob der Baumeister mit Bierflasche, das habe ich mir einfach nicht ins Gehirn reingekriegt. Das nicht, aber es gibt auch Alice Cooper vielleicht in dem Zusammenhang, zusammen mit Bob, weiß ich auch nicht, ob die jetzt so viel miteinander zu tun haben, vielleicht noch Bob Marley. Also das überlasse ich jetzt wirklich auch Ihrer Fantasie und Ihren eigenen Recherchen zu überlegen, wer da alles in Frage kommt. Kümmern wir uns wieder um die wirklich wichtigen Dinge der Sache. Ich habe vorhin gesagt, wir brauchen nur ein Schlüsselpaar bei TLS und nach dem, was wir bis jetzt besprochen haben, kann das ja eigentlich gar nicht sein. Also, wie läuft das Ganze? Das heißt, wenn der Client sich mit dem Server verbindet, sendet erstmal der Server seinen Public Key an den Client. Wie gesagt, der darf nicht ausgetauscht werden, dazu gibt es CA, gucken wir noch. Aber der Client kann jetzt an den Server etwas verschlüsselt schicken. Der Server hat keinen Public Key vom Client, er könnte ihm nichts schicken, also darüber könnten wir nicht kommunizieren, weil das wäre ja nur in eine Richtung irgendwie möglich. Und was der Client jetzt macht, er generiert sich einen symmetrischen Schlüssel, den denkt er sich aus. Wir hatten beim symmetrischen Schlüssel ja nur das Problem, wie um Himmels Willen kriegen wir den sicher rüber, sodass ein Angreifer, ein Man in the Middle, es nicht abhört. Und genauso machen wir das. Er denkt sich einen symmetrischen Sitzungsschlüssel aus dafür, er verschlüsselt ihn mit dem Public Key des Servers, er kann es sicher zum Server übertragen, der kann es kraft seines Private Keys dekodieren, beide besitzen anschließend das symmetrische Geheimnis und dann wechseln sie von einer asymmetrischen auf eine symmetrische Verschlüsselung. Das heißt, in Wirklichkeit ist ihr ganzer HTTPS-Verkehr und so, den sie machen, am Ende über symmetrische Verschlüsselung abgewickelt und wir benutzen die asymmetrische Verschlüsselung nur als Weg zum sicheren Verbindungsaufbau. Das Schöne dabei ist, symmetrische Verschlüsselung ist auch wesentlich schneller. Das ist wichtig. Uns würden sonst irgendwann auch die Server um die Ohren fliegen, wenn wir das alles asymmetrisch rechnen müssten. Das ist ein ganz anderer Rechenaufwand und insofern ist das natürlich ganz hilfreich. Diese symmetrischen Schlüssel werden teilweise wiederverwendet. Wer Server administriert, kennt vielleicht, dass es so eine Art TLS-Manager-Programm gibt oder so ein Session-Cache, S-Cache-Datenbänkchen manchmal so gibt bei den ganzen Programmen. Da werden eben genau solche Sitzungsschlüssel gespeichert, sodass bei weiteren Connects, Web baut ja auch gerne sehr viele auf, dass bei weiteren Connects dann grundsätzlich gleich mit dem symmetrischen Teil wieder begonnen werden kann und irgendwann erst, wenn er expired, müssen wir uns das Ganze neu ausdenken. Nächste Frage, die an mich herangetragen worden ist und die immer wieder seit 10 Jahren diskutiert wird, was ist eigentlich der Unterschied zwischen SSL und TLS? Was soll das Ganze? Im Prinzip hatten wir in der Geschichte verschiedene Varianten mal von SSL, Version 1, 2, 3, wobei man einfach sagen muss, 1 und 2 sind definitiv unsicher und sollte man nicht mehr benutzen. Das hat in der Vergangenheit auch schon mal zu ganz lustigen Effekten geführt. Ich bin ja mal mit Postfix so ein bisschen verheiratet, als neuere Postfix-Versionen dann SSL V2 per Default einfach mal ausgeschlossen haben, weil es einfach... Dann kann man es auch lassen oder sollte man es auch einfach lassen. Ja, das ist quasi Klartext. Dann hatte man immer so den Spaß, dass sich die ganzen alten Outlooks 2003 nicht mehr mit den Mailservern verbinden konnten, weil die nichts anderes als SSL V2 konnten und so weiter. Daher kennen einige das vielleicht von Ihnen, dass man in der Config so sagen kann, mach SSL V3, mach TLS 1.0 und so. Das ist im Prinzip genau das. Und dann haben wir im Prinzip ab SSL Version 3.1, das wäre die offizielle Bezeichnung gewesen, das Ganze mal auf TLS umbenannt, also auf Transport Layer Security, also wir verschlüsseln den Transportweg zu einem Zielsystem. Davon gibt es eben verschiedene Stufen, wobei man sagen muss, nach den Erkenntnissen der letzten 12 Monate sollte man großen Wert darauf legen, TLS 1.2 einzusetzen, weil nur das hat aufgrund verschiedener Experienzien tatsächlich die Sicherheit, die wir heute brauchen. Auch das gucken wir uns später nochmal an. Aber gut, alles, was man überhaupt verschlüsselt, ist an sich erstmal ein guter Schritt. Aber im Endeffekt ist das ein und dieselbe Familie, wenn man so will. Was ist der Unterschied zwischen PGP und S/MIME? Auch das ist ein Thema, was natürlich durch Snowden hochgekommen ist, weil immer mehr Leute jetzt endlich wieder anfangen, auch mal im Bereich von E-Mail-Verschlüsselung nachzudenken. Mich freut das sehr. Mitte der 90er Ich habe auch ein paar Leute gefragt, haben wir so geschätzt, 30-40% aller E-Mails waren 1994, 1995 verschlüsselt. Das ist ein Zustand, davon sind wir heute weit davon entfernt. Ich weiß noch nicht mal, ob es 3% oder nur 0,3% wären. Aber damals war das üblicher Standard, dass jeder einen PGP-Schlüssel hatte. Ich habe mal recherchiert, meiner ist von 94. Aber zwischendurch, als DSL Always On irgendwie ankam, ja, ist dieses Wissen einfach mal verloren gegangen und das poppt jetzt wieder hoch. Das heißt, mich haben in den letzten Wochen auch ein paar Mal Journalisten gefragt, ja, müssen wir jetzt verschlüsseln? Ist das jetzt das Neue, was auf uns zukommt? Sag ich, nee, das ist Großmütterchens Hausrezept von Anno Dunnemal, was einfach mal kurz 2 Jahrzehnte in der Versenkung verschwunden worden ist. Im Endeffekt, die Technik haben wir seit Jahrzehnten und hätten wir das alles konsequent mal genutzt, dann hätten wir vielleicht nicht den Schlamassel, den wir jetzt haben. Weiß man nicht. Aber es gibt immer die beiden Verfahren und je nach Mailprogramm wird mal das andere unterstützt oder gibt es verschiedene Plugins. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Beide basieren auf asymmetrischer Verschlüsselung. Im weitesten Sinne ist es also erstmal genau das Gleiche. Und zumindest aus meinem Wissen kann ich da auch qualitativ keinen Unterschied drin sehen. Die Frage ist jetzt nur, wie stellen diese Verfahren die Identität des Schlüsselpartners sicher? Wir haben ja vorhin schon gesagt, der schickt mir seinen Public Key und den könnte ein Man in the Middle ja ausgetauscht haben gegen einen Schlüssel, den er auf meinen Namen erstellt hat, aber dessen Private Key er natürlich besitzt. Und dann könnte er als Relay alles dekodieren, die Kommunikation steht und er packt immer aus, liest und packt es wieder ein und schickt es weiter. Das ist ja unser Problem. Und da kann ich mir Unterschriften bei PGP einholen von anderen Kollegen. Heute ist ja, glaube ich, 17 Uhr Key Signing Party. Das ist nämlich genau das. Ich weise mich gegenüber anderen Leuten aus. Ich bin Peer, du bist Dieter, hier ist mein Schlüssel, da ist deine Visitenkarte. Wir lassen uns vielleicht Personalausweise zeigen, das sollte man schon sehr ernst nehmen, weil ich bestätige mit meiner Unterschrift, dieser Schlüssel gehört Klaus Dieter und ich garantiere dafür mit meinem guten Namen. Und wer mir vertraut, kann meiner Unterschrift vertrauen. Und wer jetzt einen Schlüssel von Klaus Dieter irgendwann mal kriegt, kann sehen, den Peer kenne ich, der Schlüssel von Peer ist schon verifiziert, der von Dieter nicht, aber Peer hat mal den Trust hergestellt, dass er bestätigt, Klaus Dieter mit diesem Schlüssel als rechtmäßiger Eigentümer gesehen zu haben. Idealerweise gibt es natürlich viele Unterschriften, sodass ich aus dem Schluss komme, ich kenne gleich 5, 6, 7, 8 Leute, die das unterschrieben haben und jedem vertraue ich. Man muss natürlich immer einen Schuss Vertrauen abziehen. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht bin ich schlampig. Aber wenn es eine ausreichende Menge ausreichend vertrauenswürdiger Unterschriften gibt, nur dann kann ich eigentlich ungesehen einem fremden Schlüssel vertrauen. Darum gibt es da so Mechanismen, dass ich auch sagen kann, Peer traue ich auf Stufe 3, einem anderen Stufe traue ich auf Stufe 4, der schlampt, dem traue ich gar nicht, der unterschreibt alles, ja, ohne das überprüft zu haben. Ja, das kann passieren. Ich sehe das ja auch. Man meldet einen PGP-Key raus und dann unterschreiben die den. Und ich sage so, hey, ist der von mir gewesen? Na klar, hast du mir geschickt. Hallo? Nein. Ja, man müsste dann wieder einen zweiten Kanal nehmen, Telefon nehmen, einen Fingerprint irgendwie abgleichen, also eine kleine Kurzprüfsummen. Dann liest man sich mal 8 Buchstaben von diesem Fingerprint vor. Gehen Sie auf den Schlüssel, rechte Maustaste, Eigenschaften, dann sehen Sie den. Und wenn der drüben sagt, ich habe AB35XF und ich sage, ja, das ist der, den ich losgeschickt habe als Kurzprüfsumme, dann ist der auch ausreichend sicher nicht getauscht worden, weil ich nicht Schlüssel erzeugen kann, die gleichen Fingerprints haben. Das Schöne dabei ist, jeder vernetzt sich mit jedem, jeder unterschreibt jeden, das ist ein Web of Trust. Der Nachteil dabei ist, das lässt natürlich auch Rückschlüsse auf soziale Bekanntschaften zu. Also ich hinterlasse natürlich an der Stelle auch so ein bisschen Facebook-Spuren, wer kennt wen. Aber dadurch sind auch solche Key-Signing-Partys da, wo jeder mit jedem Unbekannten mal eine Runde rummachen darf. Und anschließend weiß keiner mehr, wer wen tatsächlich noch kennt, aber ich lasse mir halt Ausweise zeigen und gucke halt, wer die Leute sind. SMILE macht das anders, da gibt es eine zentrale Zertifizierungsstelle, die lässt sich dafür bezahlen, die gibt es tatsächlich. Das ist halt viel im Business-Umfeld der Fall, während ich PGP eher so für Privatanwender darum sehe. Aber ein großer Konzern hat eine Zertifizierungsstelle oder kauft sich das ein. Gibt es ein Trust-Center von den Sparkassen, da kann man Zertifikate kriegen, auch als Bürger. Das kostet halt irgendwie 10, 20, 30 Euro oder so. Und dann machen die mit mir mal ein IDENT-Verfahren und bestätigen, dass ich das bin. Und dann garantieren die mit ihrer Unterschrift, dass das mein Key ist. Problem dabei ist natürlich wieder, ich habe irgendeine alleinige Zertifizierungsstelle, der jetzt alle vertrauen. Was ist, wenn die kompromittiert ist? Kann ich der vertrauen, dass da der Staat nicht mal drin war und. Also ich finde so ein Web of Trust da tatsächlich auch aus politischen Gründen sozusagen ganz erstrebenswert. Andererseits ist so eine zentrale Zertifizierungsstelle, wenn die ihren Job richtig macht, auch was ganz erstrebenswert. Und so viel gibt es beide Welten und Daseinsberechtigungen. Ja, was macht genau so eine CA, eine Certification Authority für ein S-MIME oder auch für diese HTTPS-Zertifikate? Eine CA ist im weitesten Sinne auch nur ein jemand, der sich mal ein Private, ein Public Key erzeugt hat. So wie das jeder hier im Raum haben kann. Starten Sie OpenSSL, jeder hier im Raum kann heute Existenzgründer sein, sich 15 Tacken, falls es das noch gibt, von der Arbeitsagentur abgreifen und starten als CA. Technisch ist das kein Problem, OpenSSL legen Sie los, Sie sind eine CA. Denn Was Sie dann als nächsten Schritt dummerweise machen müssen, und erreichen die 15K nicht, Sie müssen Ihren Public Key, den ja jeder haben soll, von vornherein in die Browser, in die Desktops, in die Mailprogramme der Softwarehersteller reinkriegen. Denn später werden Sie ja mal ein HTTPS-Zertifikat unterschreiben. Ich gebe meinen, Sie kennen das vielleicht, Certification Request reiche ich ein, dann kommt das als Zertifikat von Ihnen zurück. Was die eigentlich machen sollten, ist, Sie prüfen, wer ich bin, gehört mir die Domain, gehört mir das, was ich da einreiche. Und anschließend gibt es genau diese Unterschrift, die alle anderen prüfen können. Die Browser haben den Public Key der CA, und wenn da deren Unterschrift unter meinem Schlüsselpärchen ankommt, können die sagen, ja, die CA hat bestätigt, per Heinlein ist von Heinlein Support, und das hat keiner getauscht. Der Man in the Middle, der meinen Key tauschen wollen würde, der würde halt daran scheitern, dass er jetzt keine prüfbare, validierbare Unterschrift mehr vorweisen kann, weil ihm die CA das hoffentlich, und das ist das Problem, hoffentlich niemals bestätigen wird, weil sie ihn halt hoffentlich richtig prüft. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, was sie einreichen kriegen, sie in aller Regel problemlos bestätigt. Ganz früher, also vor 10 Jahren, die SSL-Zertifikate, da hat man eine Meldeadresse von der Firma, eine Telefonrechnung, einen Kontoauszug und eine Kopie vom Personalausweis hingeschickt, um nachzuweisen, dass ich auch Heinlein-Support bin. Heute reicht man das ein und nach 5 Minuten kommt das Zertifikat wieder zurück. Und genau das ist das Problem, wo das eben auch eingriffen wird. Aber nochmal auf technischer Ebene. Wenn Sie so einen Schlüssel erzeugen, liebe Server-Admins, das, was ein Certification Request ist, CSR, das ist im Prinzip nichts anderes als Ihr stinknormaler Public Key, den Sie eben einreichen, damit er dann mal unterschrieben wird. Und das, was Sie später eigentlich als Zertifikat auf Ihrem Webserver einrichten, ist Ihr Public Key, der mit einer digitalen Unterschrift der CA versehen worden ist. Und die Clients können das dann daraufhin prüfen. Also nochmal in Bildern. Ich finde die schwarze Männchen so schön. Ja, der Man in the Middle könnte das tauschen, der Empfänger weiß nicht, was es ist, und anders als bei Mail kann ich jetzt auch nicht den Webshop anrufen und sagen, gib mir mal den Fingerprint. Ich kann auch nicht ins Pressum gucken, was da drin steht, weil das könnte ja genauso kompromittiert sein. Ich habe keinen zweiten Kanal. Und darum gibt es eben die CA, die das auf Serverseite unterschreibt und damit den Client das prüfen lässt. Damit Sie mit Ihrem Public Key in diese Browserprogramme reinkommen, müssten Sie größere sechsstellige Summen locker machen. Dann kann man sich in solche Browser-Caches einkaufen. Wenn Sie reingucken, sehen Sie ja die ganzen Registries, die sich da reingekauft haben und die in den Keystore gleich mit installiert werden, damit die Ihren Schlüssel kennen. Das ist eine Geldfrage und eine Zeitfrage, wenn man da ein bisschen was auf den Tisch legt und ein paar Bretter bohrt, dann kommt man da rein. Und das ist genau genommen Ihr Wert, Ihr Kapital, das Sie als CA haben. Sie müssen in jedem Mobilgerät, in jedem Browser, auf jedem Desktop, gerne auch in den alten eben noch drin vorhanden sein, damit alle anderen Ihr Zertifikat kennen. Da stellt sich natürlich die Frage, es gibt ja solche CAs, die das für 30 Euro machen, solche, die das für 300 machen. Ich habe gerade gesagt, solche, die das einfach unterschreiben, andere, die sich heute noch einen Personalausweis zeigen lassen. Was sind die guten, was sind die schlechten? Natürlich kann ich mir jetzt als Serverbetreiber sagen, ich gehe zu denen, das sind die Besten, die machen das tipptopp. Zahle dafür auch richtig viel Geld und mache den ganzen Bimbamborium. Aber ehrlich gesagt, das nützt ihnen überhaupt nichts. Denn das Entscheidende ist doch, wenn irgendein Man in the Middle irgendwo anders von einer weit verbreiteten CA ihren Namen mit einer Unterschrift bestätigt bekommt und er stellt sich in die Mitte, dann wird der Browser das akzeptieren. Entscheidend ist nicht, ob Sie ein gutes Zertifikat jemals losgeschickt haben. Entscheidend ist doch nur, dass es keinen Man in the Middle gab, der auf welchem dreckigen Weg auch immer ein unterschriebenes, billiges, doofes Zertifikat von einer doofen CA bekommen und sich hat unterschreiben lassen können. Und das ist eben das, wo man eben auch SSL, TLS heute so ein bisschen ankreidet. Die Frage, kann man den CAs und den ganzen Wegen noch trauen? Weil es gibt an der Stelle eben zentrale Vertrauenspunkte, Vertrauensanker, denen man eigentlich per Definition vertrauen muss. Und wenn man das nicht mehr tut, dann fällt das ganze Kartenhaus natürlich ganz schnell in sich zusammen. So paradox jetzt das ist, wenn Sie sich ein Zertifikat besorgen, können Sie meinetwegen zur billigsten und dümmsten CA gehen, die Sie auch nicht validiert und nicht prüft, macht nur Arbeit und Stress. Genau genommen wollen Sie nur, dass alle anderen dort nicht hingehen dürfen. Worauf Sie achten sollten, und das sieht man immer auf den Webseiten, ist, dass die Verbreitung möglichst gut ist. Also wie sieht das mit alten Browsern aus? Sind die jetzt erst seit, keine Ahnung, Internet Explorer 11 mit dabei oder haben die 9er das auch noch und so weiter und so fort? Das ist eigentlich die Maßgabe. Ab welcher Android-Version wird das mit ausgeliefert? Weil wenn Sie 30% Ihrer Webshop-Kunden erstmal aussperren, weil deren alte Software dieses Zertifikat eben nicht kennt und dann immer diese Browserwarnungen ausgibt, dann haben Sie sich keinen Gefallen getan und das ist eigentlich der Wert. Und dafür bezahle ich dann auch gerne Geld, wenn ich sehe, dass die schon lange dabei sind. Gut, das hat man schon gesagt. Ja, da stellt natürlich sich dann die Frage, wenn das schon so wurscht ist, wie ist das dann mit selbstsignierten Zertifikaten? Das kennen Sie auch. Ich kann, wenn Sie die Standardanleitung machen oder teilweise wird es auch beim Installieren von der Software automatisch im Hintergrund einfach generiert, irgendein Dummy-Zertifikat auf den Namen, das wird dann gleich erstmal pro forma selbst unterschrieben. Also ich bin meine eigene CA, die habe ich mir gerade ausgedacht und unterschreibe mich jetzt selber. Sind die dann schlechter? Kommt ein bisschen drauf an. Der Gag ist natürlich, da draußen kann keiner validieren, dass das ihr Public Key ist. Klar, ihre ausgedachte CA, die es erst seit 3 Minuten gibt, kennt keiner. Und die 850.000 Tacken, dass sie sich in den Internet Explorer eingekauft haben, haben sie dummerweise noch nicht überwiesen. Insofern, da gibt es immer diese Browserwarnung, Achtung, unbekanntes Zertifikat, wollen Sie es akzeptieren. Auf der anderen Seite, wir wissen, alle akzeptieren das. Insofern können wir es auch wieder lassen. Aber gut. Das heißt, niemand kann das prüfen. Das ist also vielleicht aber auch gut geeignet für den hausinternen Gebrauch, wo ich weiß, das habe ich einmal. Beim ersten Mal kriege ich diese Bestätigungsrückfrage und dann sollte die ehrlich gesagt 5 Jahre lang nicht mehr kommen. Solange ich das Zertifikat nicht ausgetauscht habe, darf mein Browser mich nie wieder fragen, ob das Zertifikat validiert wird, bestätigt werden soll. Wenn ich dann das immer bestätige, dann habe ich irgendwas wirklich nicht verstanden. Aber ansonsten muss man einfach sagen, das Risiko eines Man-in-the-Middles an der Stelle ist nur beim allerersten Verbindungsaufbau. Also wenn schon das allererste Zertifikat, wo diese Rückfrage ja selbstverständlich ist, ja, und irgendwie plausibel ist, wenn das dann bereits getauscht worden ist, dann hätte sich ein Man-in-the-Middle einschleusen können. Aber wenn ich das mal auf einem sauberen Weg, weil zufällig keiner da war, bestätigt und abgespeichert habe und dann immer benutze und später würde er sich in die Mitte schleusen, dann würde ich es ja feststellen. Also prinzipiell sorgt das schon für eine gewisse Sicherheit für 0 Euro. Aber die Verschlüsselung, die im Hintergrund läuft, die wiederum ist jetzt genau die gleiche. Ein gut bezahltes, teuer bezahltes Zertifikat ist einfach nur die Frage, wer hat es unterschrieben, aber nicht, welche Verschlüsselung wird darunter benutzt. Und für jeden, der dann die Verbindung mal abhören will, ist es ehrlich gesagt total egal, ob das mal selbst signierte oder unterschriebene Zertifikate waren. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, hey Jungs, so ein Zertifikat kostet heute 39 Euro im Jahr. Das ist echt irgendwie nicht mehr der Punkt, die 40 Tacken müssen irgendwie einfach mal drin sein, weil wir wollen unsere Nutzer ja auch dahingehend erziehen, dass sie, wenn so eine Warnung kommt, auch wirklich sagen, das kann irgendwie nicht sein. Ja? Wenn wir denen antrainieren, dass sie das immer bestätigen sollen, dann ist es irgendwie auch ganz obsolet. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Teil Nummer 3 ist das, glaube ich, was ist denn heute einfach noch sicher? Und an der Stelle muss ich jetzt sagen, ich zeige Ihnen jetzt auch was, was ich auch nur recherchiert habe. Wer das besser weiß als ich, kann gerne das Gespräch mit mir anschließend aussuchen und mich belehren. Ich habe einfach mal versucht, schlau draus zu werden, was es so gibt. Wir haben eben diese ganze RC4-Verschlüsselung. Sie haben das vielleicht in den letzten Monaten auch mitbekommen, über die ist viel diskutiert worden. Das war lange, lange, lange Zeit halt das, was eben bei SSL-TLS maßgeblich im Einsatz war, was eben auch die ganzen alten Internet Explorer und Outlooks und so weiter immer nur konnten. Und das Problem ist, was man jetzt einfach auch in den letzten Monaten festgestellt hat und endlich gültig bestätigt hat, das Ding ist so vorhersehbar und einfach nicht mehr ausreichend sicher, dass man davon ausgehen muss, dass das ausreichend problemlos mitgelesen werden kann. Das war mal vor einem halben Jahr irgendwie das Announcement, Google hat RC4 abgeschaltet oder sowas, vielleicht haben Sie das noch im Kopf. Das ist auch ein Problem, das jetzt an anderen Stellen noch auftritt, dass auf einmal eben die ganzen teilweise heutige Outlooks nur RC4 können, perverserweise. Und wenn sie das abschalten, dann kommen die nicht mehr rein. Also das ist gar nicht so trivial, wenn man schlechte Software einsetzt. Und das war halt lange weit verbreitet. Und eigentlich war das so, es gab noch CBC und man hat eigentlich, weil das auch problematisch ist, eigentlich erst vor einigen Jahren RC4 irgendwie eingeführt, weil das irgendwie der bessere Weg ist. Jetzt hat man festgestellt, ja, das ist aber mittlerweile der schlechtere Weg. Also beides ist irgendwie nicht so richtig, aber RC4 ist noch schlechter als das andere, sodass man jetzt teilweise eben wieder auf diese Cypher-Blockchainings, ein anderes Verfahren, wieder zurückgegangen ist. Ja, dann haben wir irgendwie noch Blockverschlüsselung mit den verschiedensten Sachen. Da muss man einfach sagen, nach allem, was man jetzt weiß, was ich recherchiert habe, wenn man da ausreichend lange Schlüssellängen nimmt, also Sie haben hinten die Verfahren in den verschiedenen Längenvarianten, dann kann man das natürlich schon knacken, aber als Beispiel AES 128 mit 80 Milliarden Dollar Hardware, das gibt Leute, denen ist das möglich, aber kann man das schon knacken. Allerdings interessant, ich bräuchte 4 Terawatt, um das zu rechnen, nach heutigem Stand der Technik. Und das ist halt mehr, als die kompletten USA so gesamt verbrauchen. Und da kommt auch schon die erste Korrektur.
Der Satz da unten stimmt nicht ganz richtig. Also auch in TLS 1.2 haben wir mit CBC noch, also es gibt 2 Probleme mit CBC und eins davon ist auch TLS 1.2 noch vorhanden. Der Punkt, weswegen wir TLS 1.2 wollen, ist, weil es da das GCM-Verfahren gibt, was dann wirklich.
Ja.
Also im Prinzip
Das Elliptic Curve meinst du?
Nee.
ECM?
GECM, also der Blockmodus für I.
Okay.
Also im Prinzip wollen ist das, was an CBC in TLS spezifiziert ist, nach jeder Version.
Ja, also ich habe das auch vor einem halben Jahr, habe ich mir jetzt CBC auch ehrlich gesagt nochmal genau reingefischt und ich habe es halb wieder vergessen, wie es funktioniert. Der nette Herr steht auch anschließend gerne für detaillierte Fragen zu. Nee, ich meine das ganz ernst, ich bin kein Mathematiker. Also, das ist aber, wir haben ein neues Projekt gestartet vor ein paar Wochen und wir haben das ernsthaft im Team hoch und runter diskutiert und haben uns mal so entschieden, weil egal welche Seite man wählt, egal welches Verfahren man hat, es gibt immer einen, der sagt, ist aber doof. Und an der Stelle muss ich sie auch so ein bisschen mit diesem Problem jetzt alleine lassen. Man weiß, RC4 ist eigentlich noch döver als alles andere, das wissen wir, aber vom Rest ist auch nicht alles optimal. Und da tragen wir jetzt alle ein bisschen Trauer. Gut, was gilt als sicher? Das will ich jetzt auch ein bisschen schneller machen. Wir haben halt dieses RSA-Verfahren und ab einer gewissen Schlüssellänge gilt das heute als ausreichend sicher, was wir in dem Bereich haben. Und eben RSA, DSA, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie sich SSH-Keys erzeugen. Kleine Anekdote am Rande, eben dieses DSA stammt eigentlich aus den Bereichen auch von NSA und ehemaligen oder aktuellen dort Mitarbeitern. Aber man ist zu dem Schluss gekommen, auch nachdem man sich das die letzten Monate alles nochmal angeguckt hat, dass das so hoch und runter untersucht ist, dass da eben nicht irgendwie was Komisches im Wege ist, wo man den Verdacht hat, dass was manipuliert worden sein könnte. Allerdings, und das fand ich ganz interessant, DSA braucht aufgrund der Struktur immer gute Zufallszahlen. Und das ist immer das Problem, was wir bei Verschlüsselung auch haben, dass ein Computer nun mal einfach nicht zufällig ist, wenn ich ihn einfach so einsetze. Und das hatten wir im PON-Vortrag eben schon mal vor uns. Ne? Sobald ich die Zahlen irgendwie vorhersagen kann, was da vermutlich kommt oder wie wahrscheinlich da welche Zahlen kommt, dann schrumpft natürlich ganz schnell meine Wahrscheinlichkeitsrechnung, welche Schlüssel entstehen könnten und wo ich suchen muss, entsprechend zusammen. Und dann mache ich mich natürlich auch entsprechend leichter angreif- und dekodierbar. Und das ist halt auch immer so ein Punkt. Da gibt es heute verschiedene Methoden, wenn ich Computer einsetze, wenn ich Server einsetze, dass es besonders gute Zufallszahlengeneratoren gibt. Da gab es ja jetzt auch genau den Verdacht, dass es einen Zufallszahlengenerator gab, der von der NSA maßgeblich mitentwickelt worden ist, damit er eben vorhersagbare Zahlen liefert, den man jetzt genau getauscht hat eben auch. Und was ich als Aussage gefunden habe, ich kann es nicht verifizieren, ist eben, dass eben prinzipiell beide Verfahren gleich sicher sind, wenn es gute Zufallszahlen gibt. Aber wenn es schlechte Zufallszahlen gibt, dann wäre RSA wohl weniger anfällig für sowas. Das kann ich einfach nur so sekundär zitieren. Viel diskutiert und viel Aufmerksamkeit in den letzten Monaten haben eben elliptische Kurven irgendwie bekommen. Da habe ich Ihnen auch gleich noch was Schönes beigebracht. Um das mal so in aller Sache zu erklären, wie so eine asymmetrische Verschlüsselung auch einfach funktioniert, basiert im Prinzip darauf, dass ein Weg hin, also in eine Verschlüsselung, immer relativ einfach und schnell ist. Also sagen wir mal, auf dem Hinweg haben Sie eine Abkürzung, dauert 1 Kilometer Fußweg und ist relativ einfach zu gehen. Aber der Weg zurück, wenn ich es mathematisch zurückrechnen möchte, der ist dann einfach 250 Kilometer lang und macht einfach gar keinen Spaß, weil Sie um den Berg außen drumherum laufen müssen. Wir schauen uns das Ganze anschließend nochmal an. Im Prinzip basieren die eben darauf, im Sinne der Komplexitätstheorie, ich würde mal sagen im Sinne des Arbeitsaufwandes, ganz pragmatisch, dass sie eben schwer wieder zurückkommen. Auch da gab es in den letzten Monaten viel Diskussion, weil man eben festgestellt hat, dass eben diese Kurvenmodelle, die wir da benutzen, eben auch teilweise von, sagen wir mal, öffentlich-rechtlicher Hand maßgeblich mitentwickelt worden sind und man dann eben schon auch die Frage stellt, gibt es da noch Mathematik, die wir noch nicht kapiert haben, mit dem man nämlich Abkürzungen genau findet. Also die Abkürzung auf dem Hinweg ist ja klar, die ist gewollt, aber vielleicht gibt es auch noch Abkürzungen, schwarze Löcher für den Rückweg. Und wo man dann sich genau diese Frage stellt, darf ich diesen Kurvenmodellen, auf denen diese ganzen Verfahren noch beruhen, kann ich denen irgendwie vertrauen? Die mathematische Rechenart da, das ist nicht die Frage, aber diese Kurvenmodelle sind die denn tatsächlich okay? Und das ist eben unklar, weswegen man jetzt eben auf den Trichter kommt. Vielleicht wollen wir nochmal eigene Kurven entwickeln. Da gibt es eben einige Größen da draußen, die eben beginnen, eigene Kurven zu entwickeln. Wie gesagt, beim PON-Vortrag hatten wir das gerade schon mal. DJB, also Dan Bernstein und Konsorten, haben da eben eigene Modelle auch entwickelt, wo man dann sagen muss, hey, wir haben nur wirklich nichts mit NSA zu tun. Wir kommen nämlich von den Briten. Nein, und das erfordert aber auch seine Zeit und da sind wir halt gerade dabei. Gut. Frage, kann die NSA in Echtzeit entschlüsseln? Auch das ist natürlich so auf Stammtischniveau immer schön gesagt, oh, die können alles mitlesen und so weiter und so fort. Ja, schwierig, man weiß es leider nicht so ganz genau, aber es gibt zumindest Zitate, auch aus diesen Quellen und aus diesen PDFs und Präsentationen, die Snowden da rausgeschleppt hat, die das irgendwie doch zeigen, dass sie RC4 relativ einfach lesen können und grundsätzlich auch sonst das können, weil das ist ein Zitat aus diesen Snowden-Unterlagen, die einfach sagen, hey, wir können vieles von dem, was früher mal aufgelaufen ist, mittlerweile problemlos dekodieren. Und da scheint es eben 2010, gar nicht so lange her, doch etliche Durchbrüche gegeben zu haben, wo die Kollegen dann gesagt haben, hey, wir haben jetzt wirklich da Tür und Tor geöffnet und können was Neues machen. Also man muss davon ausgehen, dass gewisse Verfahren wie RC4 durchaus problemlos anscheinend dekodiert werden können. Und für alles andere warten wir mal ab, was die Zukunft noch bringt. In dem Zusammenhang ist total gehypt worden, und mir geht es ehrlich gesagt so ein bisschen auf den Senkel, dieses Thema, Perfect Forward Secrecy, also PFS ist das Kürzel davor, spielt nämlich da genau rein. Die Idee ist, was passiert, wenn später einfach mal Schlüssel bekannt werden, zum Beispiel, weil ich einfach mal den Server beschlagnahme, dann besitze ich den Private Key, ich habe da 3 Monate lang Kommunikation aufgezeichnet und jetzt könnte ich sie rückwirkend zum Beispiel noch entschlüsseln oder weil ich eben Technologien später noch herauskriege, die mir jetzt Abkürzungen, Löcher, also Wege ermöglichen und ich habe jetzt aufgezeichnet Netzwerktraffic und könnte den später noch oder in 5 Jahren mit einem Supercomputer gut dekodieren. Also da eben auch das Wort Forward Secrecy, also die Zukunftssicherheit, dass das auch noch in Zukunft mit neuen Verfahren nicht rückwirkend entpackt werden kann. Und das ist eben das Problem, was ist, wenn jemand in den Besitz kommt, das kann ja auch tatsächlich jemand sein, der mit einem Durchsuchungsbefehl einfach mal einmarschiert und das Zeug wegnimmt. Und wir haben halt festgestellt, dass die NSA eben auch Netzwerktraffic einfach mal aufzeichnet, darauf basierte ja auch gerade dieses Zitat, was wir gerade gesehen haben, um einfach dann zu sagen, was wir heute nicht lesen können, können wir vielleicht in 3 Jahren lesen. Und PFS macht jetzt einfach Folgendes. Ja, und da kommt da nicht, falsche Folie, habe ich verwechselt, dass ich einen kurzen Sitzungsschlüssel benutze, also ich für jede Verbindung, für eine kurze Sessionzeit, einen zusätzlichen weiteren Schlüssel benutze, der dann eben nicht gespeichert wird. Und wenn jemand später einfach mal meinen Server mitnimmt, dann hat er diesen nur im Speicher befindlichen Sitzungsschlüssel, im RAM damals befindlichen Sitzungsschlüssel halt nicht mehr und kann trotzdem nichts mehr dekodieren. Also wir packen im Prinzip nochmal eine Ebene drumherum, um den zusätzlichen normalen asymmetrischen Verschlüsselungsaufbau und benutzen dann nochmal einen kurzweiligen Schlüssel, der dann eben nicht gespeichert wird und dann später eben den Angreifer wiederum vor wertlosen Daten sitzen lässt. So, und jetzt, wir sind ja hier im mathematischen Umfeld und wir haben ja nicht nur das Amüsement, sondern es kommt natürlich auch Prüfung, Hefte raus, ja, Mathematik. Wie funktionieren elliptische Kurven in der Kryptographie? Das wurde ich auch gefragt, das habe ich auch andere gefragt. Ich habe auch Leute getroffen, die sagen, ja, ich kann das, das ist meine Doktorarbeit. Ich habe Ihnen aber was mitgebracht. Und ich würde vorschlagen, ich gebe Ihnen mal kurz Lesepause. Es gibt vielleicht auch, also wir sind ja Uni, es gibt bestimmt Leute, die das jetzt auch verbal richtig betont vorlesen könnten. Ich kann es nicht. Aber im Prinzip muss ich sagen, wenn man sich das einfach mal in aller Ruhe ein bisschen durchguckt, ist das eigentlich auch relativ selbsterklärend. Und ja, ich finde auch so Sätze wie projektive Kubiken der affinen Ebene, also damit können Sie auf jeder Party definitiv punkten. Es gibt jetzt ein paar Sachen, die sagen, Moment, das stimmt doch nicht, ich werde nicht schlau draus, ich habe es jetzt gerade nicht verstanden. Ja, da haben Sie total recht, Sie haben aufgepasst, denn das war nur die erste Hälfte, hier ist die zweite Seite. Und jetzt erschließt sich erst der richtige Zusammenhang. Mir erschließt sich da ehrlich gesagt ein anderer Zusammenhang, und jetzt hoffe ich mal, dass keine Kinder anwesend sind. Man sagt ja immer so, Mathematiker und Informatiker hätten da manchmal ein etwas zwiegespaltenes Verhältnis zum anderen Geschlecht. Und wenn man sich mal solche Seiten hier anguckt und so ein paar Sätze irgendwie liest, dann wird da, also ich habe das nicht zitiert, das war mir zu schlüpfrig, die dritte Seite, dann wird da eben über das Geschlecht der Ebenen, über die Anzahl der Löcher irgendwie fantastiert, das steht da ohne Scheiß drin. Und ich, und so weiter, und ich muss auch gestehen, ich habe keine Ahnung, was die Assoziation da rechts oben in dieser roten Kurve irgendwie gewesen sein könnte. Ich habe den Eindruck, dass die Mathematiker da irgendwie abends vielleicht ein bisschen mal zu viel Bier getrunken haben. Aber es gibt ganz wunderschöne Sätze. Ich versuche das mal vorzulesen. Sie können das hinten nicht lesen. Es gibt eine eindimensionale, abelsche, kompakte, komplexe Lie-Gruppe, die als reelle Lie-Gruppe isomorph zum Torus ist. Für eine Veranschaulichung kann man den Erzeuger VW und ich weiß nicht was wählen, der einen Quotient CT ergibt und sich dann aus der Grundmasche, indem man die jeweils gegenüberliegenden Seiten verklebt. Ich tue jetzt einem Großteil im Raum sehr leid, weil die haben das verstanden, ich nicht. Wir kommen darauf später zurück. Ich würde sagen, Sie lesen sich da nochmal ein. Ja, Verschlüsselung in E-Mails. Was ist besser, SSL, TLS oder PGPS-MIME? Eine Frage, die wir immer wieder kriegen, wenn die Herren Manager einfach mal beschließen, hey, wir wollen jetzt Verschlüsselung machen, weil wir sind eine Krankenkasse und haben da noch ein paar Filialen und die anderen Krankenkassen in anderen Bundesländern, mit denen wir immer Patientendaten per E-Mail rausschicken, ja, das passiert, da wollen wir jetzt verschlüsseln, weil wir machen ja hier Datenschutzbeauftragter, hat gehört, ist eine gute Idee. So, was machen die meistens? Die rennen natürlich durch die Cebit und kaufen sich für, ohne Witz, mehrere hunderttausend Euro irgendwelche kommerziellen Lösungen ein, die meistens so eine Art S-MIME-Gateway machen. Das gibt's, kann man kaufen. Verkaufe ich ihn auch gerne, ich lehre, also Provision ist kein Problem. Und im Prinzip basiert das darauf, ich habe einen Standort, ich habe einen anderen Standort und die sollen sicher miteinander vernetzen. Beides gehört mir. So ziemlich jeder hier im Raum würde sagen, ja, das nennt man VPN-Tunnel. Nein, auf der Arbeitsebene dort oben, auf der Manager-Ebene, oben Arbeit, muss ich sagen, auf der Management-Ebene dort oben, heißt das, wir kaufen das für 250.000 Tacken, so ein Bastelkram, wir oben VPN können wir da echt nicht gebrauchen, liebe Jungs da, das muss schon ordentlich sein. Und dann erzeugt man auf beiden Seiten ein S-MIME-Zertifikat, das muss auch kein offizielles sein, und dann verschlüssel ich alle E-Mails der anderen Stelle mit diesem einen S-MIME-Zertifikat. Da wird es dann entpackt und wieder an den Exchange weitergeleitet und Gegenzug auch. Also die packen alles einmal ein und verschlüsseln das auf S-MIME, weil S-MIME ist ein Business-Einsatz und das ist sicher. Und im Prinzip haben die so eine Art Wildcard-S-MIME-Zertifikat mit sich selber erzeugt und dafür, kein Witz, 250.000 Tacken bezahlt. Das Problem ist einfach, man kann gar nicht sagen, dass das eine oder das andere besser ist, weil beides hat Stärken und Schwächen. SSL-TLS würde den kompletten Transportweg verschlüsseln. Ich sehe einfach nur, dass der Server mit dem Server Daten tauscht. Ich habe keine Ahnung, was da drin läuft, wer mit wem mailt und so weiter und so fort. Ich kann von außen als Angreifer noch nicht mal sehen, wie viele E-Mails in diesem SSL-TLS-Tunnel übertragen werden. Sie kennen das von der HTTPS-Verbindung. Das ist einfach ein dickes Rohr, an das ich nicht reingucken kann. Das heißt, die E-Mail als solches ist eigentlich auch gut geschützt, die da drin transportiert wird, wenn ich quer durchs Internet einmal muss, ne, unter der Voraussetzung, dass eben die CAs ihren Job gemacht haben und ich die Schlüssel nicht austauschen kann. Das hatten wir schon. Auch die ganzen Metadaten einer E-Mail beim Verschlüsseln, weil ich sehe ja wirklich nur, wie beim VPN, einfach Datenschrott. Bei PGP und S-MIME wird der Body einer E-Mail verschlüsselt. Und das muss man sich einmal betonen und darum das Aufrufzeichen, nicht der Header. Das heißt eben, wer mit wem redet, Absender, From und Subject, die bleiben unverschlüsselt. Das heißt, die Herren Manager, die für 250.000 Tacken dieses S-MIME-Gateways einkaufen, damit sie sicher über beide Standorte mit den Krankenkassen kommunizieren können, dass Klaus-Dieter Müller jetzt dummerweise leider Hodenkrebs hat, das geht im Klartext durchs Netz, weil das steht im Betreff, wenn sich die zwei Sachbearbeiter unterhalten. Naja, was glauben Sie denn, wie mit Ihren Daten umgegangen wird? Das ist die Realität. Aber das ist kein Problem, weil wir haben schließlich viel Geld dafür bezahlt und damit ist das richtig. Der Vorteil ist natürlich, ich habe jetzt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, von dem Desktop des Mitarbeiters bis zum Desktop des Empfängers liegt die Mail verschlüsselt vor. Und das ist tatsächlich ein Vorteil. Auch der Postmaster auf den Servern oder ein Angreifer, der auf diesen Servern ist, könnte die Mail jetzt nicht lesen. Und das ist ja der Unterschied zu SSL, wo ich immer nur die Verbindung verschlüssel, also zum Next-Hop, und dann zwischendurch die E-Mail einmal im Klartext habe. Und das heißt eben, beide Verfahren sind sinnvoll und ergänzen sich. A, um die Kommunikation von mir als Postmaster zu schützen. Ja, ich sehe da noch den Subject, aber gut, das ist auch irgendwie mein Laden oder ich bin der Provider, das ist so. Oder man geht auf sowas wie Pond, haben wir vorhin gesehen. Oder, und trotzdem, das, was im Internet transportiert wird, wird noch einmal gekapselt und wird im Prinzip doppelt gesichert. Die Anekdote habe ich gerade schon gesagt, das war Dollar-Konzernvorstand, pipapo. Ja, wir müssen die 10 Minuten raus. Was denn? EMIG, kürze ich das immer mal ab, was taugt E-Mail Made in Germany? Schauen wir uns mal an, was ist da eigentlich gelaufen? Zum einen muss ich sagen, ich bin ja auch eine Rampensau und liebe gutes Marketing, aber an dieser Stelle, Chapeau, der Trick, den die gemacht haben, ist einfach geil. Also, wer auch immer sich da in der Marketingabteilung das ausgedacht hat, letzten Sommer, der gehört definitiv befördert. Ich würde ihn sofort einstellen. Das meine ich ganz ernst, das ist eine geile Nummer. Die waren zur rechten Zeit am richtigen Ort und haben es einfach mal richtig fix eingetütet und das muss man können. Wir sind aber jetzt mal unter uns. Was ist denn da technisch eigentlich gelaufen? 20 Jahre nach allen anderen Anbietern auf der Welt haben die SSL aktiviert. Hey! Okay, nicht alle anderen Anbieter auf der Welt. Es gibt heute noch 50% der Mail-Server, die keinen SSL anbieten. Insofern immerhin, ja, in 20 Jahren sind die anderen dann vielleicht auch soweit. Aber immerhin, zumindest die haben es. Und die wurden ja in der Vergangenheit immer dafür gerade angekreidet, dass sie das nicht haben. Aus verschiedensten Gründen. Macht Supportaufwand, User versteht es nicht, brauchen wir nicht, können wir nicht, Server zu belastet und so weiter und so fort. Aber letzten Sommer haben die gesagt so, ey, dann machen wir doch einfach mal Postfix-Sprech, SMTP, Use, TLS gleich Yes. Und anschließend pumpen wir ganz viel Geld ins Marketing. Ja, Kassa, ich habe das ein paar Mal Leuten schon erklärt. Ich so, nee, komm, ey, das sind die vier Großen, die müssen irgendwas gemacht haben. Das kann doch nicht alles sein. Doch. Was anderes gibt's nicht. Irgendwie sowas, Verifizierung der Gegenstelle, weil wir haben ja gesehen, Man in the Middle, der Zertifikate austauscht, wenn ich keine CA habe und Das fällt mir tatsächlich zwischen Mail-Servern halt sehr schwer, weil das alles optional ist. Irgendwie sowas. Nö. An dem Konzept wird noch überlegt, an der Stelle muss ich sagen, die Realität holt mich jetzt langsam ein. Jetzt, 9 Monate später, gibt es tatsächlich die ersten Informationen aus diesem E-Mail Made in Germany Konsortium, wie eben sowas ablaufen könnte. Man hat jetzt langsam begonnen, der Realität und die technischen Konzepte an das vorhandene Marketing anzupassen und überlegt sich einen Weg, wie man das macht. Das ist gar nicht so einfach, muss ich wirklich sagen. Wir machen ja viel E-Mail-Consulting und ich habe mit verschiedenen Bereichen Leute zu tun gehabt. Wir haben ja auch überlegt, wie man solche Konzepte machen kann, weil wenn ich einfach sage, irgendeine CA muss das unterschrieben haben, damit ich dem trauen kann, habe ich das Problem, 99% der Mail-Server haben selbst signierte Zertifikate, wenn überhaupt. Also wenn ich sage, es muss von der CA unterschrieben worden sein, dann kann ich nicht mal mailen, weil das ist einfach 20 Jahre lang anders entstanden. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn es eine amerikanisch basierte CA ist und ehrlich gesagt fast alle CAs sind irgendwie mit einem amerikanischen Wurzelzertifikat ausgestattet und die NSA sich einfach selber ein Zertifikat ausstellt und dann Man in the Middle spielt, dann habe ich auch nichts gewonnen. Also zumindest nichts, was E-Mail Made in Germany irgendwie heißt. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, irgendwie einen Weg zu finden, wie ich dann mit den anderen Gegenstellen sicher, valide im SMTP-Bereich kommunizieren kann. Da muss ich mal kurz die Kollegen dort in Schutz nehmen. Das ist nicht ganz trivial, aber ist eigentlich auch egal, solange man bis zur Umsetzung schon 2 Millionen neue Kunden gewonnen hat, war der Deal doch gut. Da gibt es momentan gerade ein paar Treffen und ein paar Papiere. Auf der anderen Seite, ja, schauen wir mal, was dabei raus wird. Kann ich jetzt leider nicht alles erzählen. Also, kann Man in the Middle das aufbohren nach dem jetzigen Status quo? Ja, kann er. Ja, und das ist natürlich das Problem, was die auch haben. Ich kann mir Fingerprinte speichern. Ich kann sagen, okay, wenn GMX an Freenet was schickt, dann sind das die Zertifikate, die speichere ich als Admin einmal hardcodiert ab. Das kriege ich mit 4 Playern noch irgendwie auch ohne CA und vertrauenswürdig gesichert. Ich muss ja nun mal die Zertifikate sicher tauschen und speichern, das geht schon. Aber eigentlich macht E-Mail Made in Germany ja inhaltlich nur Sinn, wenn wir das aufweiten und möglichst alle mitmachen dürfen. Also wenn es ein großer, unbekannter Kreis ist, der da mitspielen darf. Und dann braucht man halt eben Wege, Zertifikate richtig auszutauschen. Und da ist es jetzt auch ganz interessant, ist das jetzt eine Marketingkampagne, wo die 4 sagen, Closed Shop, wir machen das hier und alle anderen dürfen nicht mitspielen, oder ist das tatsächlich so, dass alle anderen mitmachen dürfen? Darum, ich habe seit ein paar Monaten den Antrag, dort mitmachen zu dürfen und harre weiterhin der Dinge. Andere Provider auch, und das wird auch ganz mal politisch ganz interessant, ja, wenn Google sagt, wir wollen auch mitmachen, was macht dann E-Mail Made in Germany? Wenn angeblich alle, Sie können davon ausgehen, diese Anfrage liegt davor. Und das ist tatsächlich ganz spannend, aber gut, das ist jetzt Politik. Ansonsten, tut mir leid, bis jetzt Marketing. Die E-Mail gibt es ja auch noch. Jetzt immer was denn? Die E-Mail ist sichere E-Mail, heißt es doch immer, bieten die vernünftige Verschlüsselung. Der Gag ist, die E-Mail bietet genau eines exakt nicht und das ist eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das hat verschiedene Gründe, da kann man jetzt auf technischer Ebene sagen, aus Sicherheitsgründen gibt es keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja, weil die Server sollen ja den Virenscan in der Mitte machen müssen, der da eingebaut ist. Und das geht nur, wenn ich die E-Mail auch lesen kann und dadurch kann sie nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt sein. Auf der anderen Seite kann man den Satz bringen, der ist nicht von mir, ich habe aber vergessen, von wem es war. Kein Staat der Welt ist jemals so bescheuert, seinem Bürger ein abhörsicheres Medium an die Hand zu geben. Das heißt, wenn die E-Mail irgendwie einen öffentlich-rechtlichen Touch hat, hat's ja, dann wären die Kollegen natürlich hochgradig Einheit in die eine oder andere Klatsche, wenn die tatsächlich abhörsichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einbauen würden. Und darum ist das genau natürlich nicht der Fall. Was wir bei der E-Mail haben, ist Station zu Station, also Next Hop, das ist SSL, TLS. Nichts anderes ist das erstmal, was die verschiedenen E-Mail-Knoten untereinander machen. Und auf den verschiedenen Knoten liegt genau keine Ende-Ende-Verschlüsselung vor. Das Schöne ist, im privaten Bereich können wir das dann einfach trotzdem tun, indem wir es im Mail-Client einrichten. Bei der E-Mail kann ich das genau per Definition nicht. Also sinngemäß der einzige Ort auf der Welt, wo Sie genau nicht sicher verschlüsselt kommunizieren können, ist die E-Mail. Aber ansonsten ist das nichts anderes als SSL, TLS. Insofern kann man sagen, die waren noch eins vor E-Mail Made in Germany, als sie das aktiviert haben. Aber gut. Das hat einen anderen Ansatz. Ja, die E-Mail will ja auch die Identität des Absenders prüfen, eine rechtssichere Zustellung. Das sind also eher juristische Fragen, die da eine Rolle spielen, nicht Verschlüsselungsfragen. Die definieren sicher, also in Form von juristischer Beweisbarkeit und nicht von Abhörsicherheit. Insofern hat das natürlich gar nicht die Idee, abhörsicher kommunizieren zu können. Ja, was haben Unternehmen mit Kommunikationsverschlüsselung zu tun? ist ja schön, wollen wir alle machen. Auch die Krankenkassen haben wir gesagt. Darum rennen wir natürlich wieder ins nächste Dilemma rein. Und Sie kriegen auch mit, so richtig alles in allem können wir nicht das lösen. Wenn die das auf dem Desktop verschlüsseln und die nehmen ihren Schlüssel mit ins Grab oder gehen oder verlieren ihn, dann kommt ich als Unternehmen nicht mehr an diese Daten ran. Das ist irgendwie nicht so richtig toll. Ich habe Archivierungsprobleme, wo ich dann lauter verschlüsselte E-Mails im Langzeitarchiv habe, die keiner mehr lesen kann. Das ist auch nicht die Antwort. Also das, was ich im privaten Bereich noch recht einfach machen kann, ist für Unternehmen tatsächlich sehr schwierig. Das kürze ich jetzt mal ein bisschen ab, aber im Prinzip ja, gibt es da viele Fragen und wenn wir solche Unternehmen beraten, ist es halt tatsächlich ein großes Puzzlespiel, welches kleinere Übel wir denn sozusagen an welcher Stelle in Kauf nehmen wollen. Ja, wir sind dem Schluss entgegengerast und sind wieder genau in der Zeit sozusagen, damit der Ralf nicht nervös wird. Doch. Welche Verschlüsselung wurde am schnellsten geknackt? Auch die Anekdote muss sein. Wir haben ja vorhin mit der ältesten begonnen. Und da gab es mal eine Verschlüsselung, die 1998 auf einer Konferenz vorgestellt worden ist, als man eben einen Nachfolger suchte. Da gab es einen Wettbewerb. Daraus hat man, glaube ich, 5 Verfahren ausgewählt. Die wurden dort vorgestellt. Und eines dieser Verfahren stammt von der Telekom mit dem gleichnamigen Namen Magenta. Das haben die dort vorgestellt und das Dumme, was denen damals passiert ist, also Magenta, das ist klar, ne? Wenn Sie überlegen, der Begriff ist natürlich zwingend. Also die Abkürzung aus einem, ich vermute dann erst die Abkürzung, ne, und dann der Name. Und das Dumme, was denen passiert ist, die haben das 20 Minuten lang präsentiert und während dieser Präsentation wurde das Verfahren gehackt. Ich war leider nicht dabei, das war ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich nehme an, das hat denen ein bisschen Wind aus den Segeln genommen und na gut. Das war dummerweise das Ergebnis von 8 Jahren Forschungsarbeit. Was eben auch wieder mal zeigt, Verschlüsselung im stillen Kämmerlein ausdenken funktioniert nun einfach nicht. Das haben wir so oft gesehen. Alles, was nicht public ist und unter den Augen von anderen stattfindet, kann man einfach vergessen, weil ein Denkfehler reicht und alles ist im Eimer. Okay. Was nehmen wir daraus jetzt mit nach Hause? Sie haben gesehen, wir haben nicht alles geschafft, in aller Tiefe zu beleuchten. Es bleiben viele Fragen offen. Hausaufgaben für Sie. Erwarten Sie in Partnerarbeit mit Ihrem Nachbarn eine Grundmasche komplexer und realer Lie-Gruppen üblicher Tori, indem Sie die gegenüberliegenden Seiten verkleben. Sie können das morgen am Stand bei uns abgeben. Ich weiß, Sven Guckes ist schon längst fertig, aber von allen anderen will ich das auch sehen. Alternative, wir sind ja hier in der Uni und lieben auch das freie Lernen. Ich habe auch noch einen Plan B als Aufgabe, wer dem jetzt nicht hat. Schreiben Sie Alice Schwarzer einen Brief und erklären Sie das Geschlecht zweidimensionaler Flächen elliptischer Kurven. Ich möchte, dass Sie die Antwort anschließend dann an uns weiterleiten. Ja, das ist auch sehr schön, dass wenn wir das alle einmal machen, wir einigen uns auf einen Konzernvorstand. Ja, und ansonsten entwickeln Sie einen Krypto-Algorithmus, der auf einen Bierdeckel passt, damit wir das Ganze hier durchkriegen. Ja, in diesem Sinne danke ich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es gibt keine mathematischen Fragen zum Verschlüsselungsverfahren mehr. Ansonsten stehe ich mit meinen Kollegen natürlich gerne für Rat und Tat und allen Schindluder da draußen zur Verfügung und stelle fest, es ist 14 Uhr.
Herzlichen Dank, Peer. Und wer die Mathematik kennenlernen will, morgen um 12 versucht die Doris Behrendt hier, das mathematisch genauso einfach zu machen wie Peer das Große.